Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podiums. Wir möchten uns heute einem schwierigen Thema nähern, nämlich dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet von Nagorno-Karabach oder Bergkarabach. Ich habe dazu drei Gesprächspartner, nämlich zuerst Herrn Dr. Halbach hier aus Berlin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Schön.
Und außerdem aus Jerewan zugeschaltet Herrn Dr. Sogomonyan. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und ebenfalls hier in Berlin, aber gebürtig aus Aserbaidschan und hier an der Humboldt-Universität in Berlin tätig derzeit, Herrn Mamadov. Herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank.
Ja, ich würde gerne mit Herrn Dr. Halbach anfangen. Herr Dr. Halbach, Sie beschäftigen sich jetzt seit vielen Jahren mit der Kaukasusregion und ich nehme an, dass Sie auch schon nicht mehr zählen können, wie oft Sie nach einer Lösung für diesen gefrorenen Konflikt, Frozen Conflict, sagt man ja im Englischen, um Nagorno-Karabach oder Bergkarabach gefragt worden sind. Trotzdem will ich jetzt genau das noch einmal tun. Wie weit müssen wir in die Geschichte denn zurückgehen und welche sind heute und in Zukunft die wichtigsten Faktoren für einen Umgang mit diesem Konflikt beziehungsweise für eine mögliche Lösung?
Ja, was die Konfliktlösung betrifft, arbeitet sich ja die internationale Vermittlergruppe in diesem Karabach-Konflikt, die Minsker OSZE-Gruppe, daran seit 18 Jahren ab. Seit 2001 wurde wiederholt verkündet, man stehe vor einem Durchbruch und jedes Mal musste das wieder dementiert werden. Es gibt also offenbar nicht die Blaupause für die Lösung des Karabach-Konflikts, die rasch umsetzbar wäre und dementsprechend verfüge ich auch ich nicht über eine solche Blaupause. Wie weit müssen wir in die Geschichte zurückgehen? Ich glaube, in der kürzesten Perspektive müssen wir zumindest zurückgehen bis August 2008, als mit dem Fünf-Tage-Krieg in Georgien deutlich wurde, dass wir uns auf das Eingefrorensein sogenannter Frozen Conflicts nicht mehr verlassen dürfen. Da fiel der kleinste südkaukasische Sezessionskonflikt um Südossetien in regelrechten Krieg zurück. Und umso mehr müssen wir beim Schlüsselkonflikt in dieser Region, eben dem um Bergkarabach, militärische Drohungen ernst nehmen. Und solche Drohungen erklingen auch nach der Lektion des Georgienkriegs in letzter Zeit immer wieder. Was die weitere historische Perspektive betrifft, greifen die Streitparteien mit ihrem Anspruch auf das umstrittene Gebiet bis in tiefes Altertum zurück. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob das kaukasische Albanien, zu dem Karabach in grauer Vorzeit gehörte, eher der aserbaidschanischen oder eher der armenischen Geschichte zuzurechnen ist. Das heißt, zu den Kampfinstrumenten in diesem Konflikt gehört Geschichtspolitik und Erinnerungskultur und das wird auf beiden Seiten sehr emotional betrieben. Was sind nun Faktoren und Ansatzpunkte für eine mögliche Lösung? Zunächst müssen wir uns vergegenwärtigen, der Karabach-Konflikt weist Besonderheiten auf, die ihn zum Beispiel von den Konflikten in Georgien um Abchasien und Südossetien unterscheiden. Und zwei davon fallen besonders ins Gewicht. Erstens geht es nicht nur um den politischen Status des Sezessionsgebildes, also des Gebietes von Bergkarabach mit seinen 145.000 überwiegend armenischen Einwohnern. Es geht zudem um 7 aserbaidschanische Bezirke in seiner Umgebung, die von armenischen Truppen 1993 erobert wurden und bis heute besetzt sind. Aus ihnen wurde die aserbaidschanische Bevölkerung weitgehend vertrieben. Aserbaidschan und die internationale Gemeinschaft fordern den Truppenrückzug aus diesen Gebieten. Doch in Baku erklingen immer wieder militärische Drohungen in letzter Zeit, die armenischen Argumente für die Beibehaltung dieser Sicherheitszone unterstützen. Den Armeniern ist kaum zuzumuten, in einem Moment mit diesem Rückzug der Truppen zu beginnen, wo immer wieder militärische Drohungen erklingen. Die zweite Besonderheit besteht darin, dass die rund 190 Kilometer lange Waffenstillstandslinie von keiner internationalen Mission systematisch beobachtet wird. Und an dieser Linie kam es immer wieder zu Zwischenfällen, die seit 1994 hunderte Todesopfer forderten. Zuletzt vor 3 Wochen am 18. Juni 2010 mit einem Schusswechsel, der 4 armenischen und einem aserbaidschanischen Soldaten das Leben kostete. Die gegnerischen Kräfte liegen sich hier wie in Schützengräben des Ersten Weltkriegs auf das Engste gegenüber. Das heißt, hier wäre ein internationales Peacekeeping dringendst erforderlich. Was nun die Konfliktlösung betrifft, um da nochmal darauf zurückzukommen, der derzeitige Verhandlungsstand basiert auf den sogenannten Madrider Prinzipien von 2007 und ihren Ergänzungen in den folgenden Jahren. Und die sehen Folgendes vor. Den Rückzug der armenischen Truppen aus zumindest 5 der 7 Provinzen um Karabach, einen Landkorridor zwischen Bergkarabach und Armenien, eine gesicherte Rückkehr aller Vertriebenen in ihre Heimatorte, internationale Wiederaufbauhilfe, ein zukünftiges Referendum über den Status Bergkarabachs und bis dahin seine gesicherte Selbstverwaltung. Bis jetzt sind aber einzelne Punkte wie das Referendum immer noch sehr umstritten und geben noch nicht die Grundlage für einen Friedensvertrag her. Im Gegenteil, die Spannung um Bergkarabach hat in den letzten Wochen wieder deutlich zugenommen.
Was Sie gesagt haben, erinnert mich an 2 andere Konflikte. Einmal der 2000 oder noch mehr Jahre zurückgehende geschichtspolitische Prozess eigentlich, der in der Region da abläuft, dass man nämlich immer wieder darüber streitet, wer die älteren Rechte hat. Das erinnert mich natürlich an den Kernkonflikt des Nahen Ostens, an Israel und die palästinensischen Gebiete, wo ja auch darum genau gestritten wird. Und das andere mit dem Referendum erinnert mich eher an die Westsahara, wo Marokko ein Gebiet annektiert hat, was international nicht akzeptiert wird, ähnlich wie das ja auch mit der Republik Bergkarabach ist, die auch international nicht anerkannt wird. Und wo eben auch ein Referendum eine Lösung wäre. Aber damit sind doch sehr, sehr viele Probleme verbunden. Die Frage, wer soll da mitstimmen? Was ist mit den aus dem Gebiet Vertriebenen? Die Schwierigkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Was verhindert denn eigentlich die Installation eines internationalen Peacekeepings? Daran müssten doch alle Seiten eigentlich ein Interesse haben.
Ja, das kommt nur wieder darauf an, wie sich da die externen Akteure zustellen, wie weit sie bereit sind, überhaupt dort einzugreifen, ein internationales Peacekeeping auf den Weg zu bringen. Es gibt ja zum Beispiel von aserbaidschanischer Seite auch seit langem schon die Forderung, dass sich die, oder auch von beiden Seiten die Forderung, dass sich die EU stärker engagieren sollte. Und die hat sich bislang aus dem Karabach-Konflikt weitgehend herausgehalten. Die spielt also im Karabach-Konflikt überhaupt nicht mit. Und dann geht es bei internationalem Peacekeeping wirklich dann um die Frage, wer soll da vor Ort aufziehen. Wie weit sind zum Beispiel Regionalmächte mitzubeteiligen, wie die Türkei oder der Iran, die jeweils unterschiedliche Parteilichkeiten aufweisen zu den Streitparteien. Also das sind alles noch sehr, sehr ungeregelte Fragen, aber vor allem ist es so, dass sich einfach die Konfliktseiten selber im Moment noch nicht einig sind über die einzelnen Punkte.
Dann lassen wir doch die Konfliktseiten bzw. 2 junge Experten aus Armenien und Aserbaidschan doch selber mal zu Wort kommen. Und ich fange mal bei Herrn Dr. Sogomonyan an. Sie haben jetzt von Herrn Dr. Halbach eine Analyse gehört, die natürlich eine externe ist, eine wissenschaftliche, eine distanzierte Analyse aus westeuropäischer Sicht. Und das muss ja auch so sein, denn Herr Halbach hat ja die Aufgabe, unter anderem die deutsche Bundesregierung und das Parlament zu beraten, wie sich die deutsche Außenpolitik nun auf diesen gar nicht so fernen Konflikt einstellen soll und zu einer Lösung beitragen kann. Sie leben in Armenien, in Jerewan, haben aber auch in Marburg studiert und waren Stipendiat des Theodor-Heuss-Kollegs der Robert-Bosch-Stiftung. Das heißt, Sie kennen die deutsche Perspektive, Sie kennen aber natürlich auch die Perspektive bei Ihnen von den Leuten im Freundeskreis, in der Familie. Und danach möchte ich Sie fragen, wie wird denn auf den Straßen, wie wird in Ihrem Freundeskreis, in den Restaurants von Jerewan über den Konflikt gesprochen und wie kann man sich dort eine Lösung vorstellen oder hat man vor allen Dingen Angst vor einer neuen Eskalation?
Es gab immer wieder solche Perioden in der Zeit, wo es verhandelt wurde, um das Konflikt zu lösen, wo man dachte, dass da kommt man bald zu einem Kompromiss. Leider muss ich im Ergebnis der letzten Entwicklungen feststellen, dass in Armenien immer mehr Pessimismus entsteht. Und dieser Pessimismus ist verbunden mit den militärischen Drohungen, dass von der anderen Seite kommen. Also man kann sehr oft hören, warum soll man überhaupt irgendwelche Zugeständnisse machen, wenn die andere Seite, das heißt Aserbaidschan, auf höchster Ebene mit einem Militärschlag droht und das in einer Häufigkeit von wenigen Tagen. Sie kennen auch den Zwischenfall, was Herr Halbach erwähnt hat, und wir wissen auch, dass bei so einem Konflikt sehr schnell es eskalieren kann. Das heißt, man müsste natürlich nach einer Lösung suchen, Man sollte aber nicht Teillösungen anstreben, so dass man die Region wiederum in eine Eskalation und eine Destabilisierung stürzt. Weil die Erinnerungen an den Krieg Anfang 90er Jahre sind noch immer sehr frisch und die armenische Gesellschaft ist auch sehr stark geprägt, nicht nur von diesen Erinnerungen, von diesen Bedrohungswahrnehmungen, sondern auch betrachtet man das alles in einem weiten historischen Kontext. Sie wissen auch, die Verbündeten, die Türkei, Aserbaidschan, Stichwort Völkermord an den Armeniern. Und das spielt natürlich im öffentlichen Bewusstsein eine sehr große Rolle. Sie haben das Thema Referendum angesprochen als Möglichkeit. Ich möchte erwähnen, dass ein Referendum in Karabach hat bereits stattgefunden, vor 19 Jahren. Und das Volk von Bergkarabach hat sich dieses Selbstbestimmungsrecht realisiert. Dieses Recht hatte nicht nur damals, sondern auch mehrmals in der Geschichte seit Anfang des 20. Jahrhunderts realisiert. Die Frage ist um das Problem, dass Aserbaidschan dieses Selbstbestimmungsrecht von diesem Volk nicht einfach ignoriert. Und in solchen Verhältnissen, in den Verhältnissen, wo man kein Vertrauen hat gegenüber einander, kann man natürlich schwer von Kompromissen sprechen. Ich denke, meiner persönlichen Ansicht nach sollte man nicht forcieren eine Lösung, eine schnelle Lösung, sondern die Erfahrung mit unseren aserbaidschanischen Kollegen zum Thema Bergkarabach, die Diskussionen zeigen, dass wir uns besser, unsere Gesellschaften viel mehr demokratisieren sollten, uns wahrscheinlich auf dem wirtschaftlichen Gebiet irgendwelche Kooperationsansätze schaffen sollten und dadurch würden auch unsere Positionen sich annähern. In absehbarer Perspektive sehe ich leider keine Lösung, keine zumindest friedliche Lösung. Und die Kriegsdrohungen, wie gesagt, die tragen nicht einem Kompromiss bei.
Dann wollen wir uns doch mal anhören, wie sich das von der anderen Seite anhört. Herr Mamadov, Sie haben gehört, was Herr Dr. Sogomonyan gesagt hat. Sie sind sich sicherlich auch sehr bewusst der Zusammenhänge, auch der psychologischen Zusammenhänge in der armenischen Bevölkerung mit dem der Diskussion über den Völkermord an den Armeniern in der Türkei und natürlich auch den jahrhundertelangen Konflikt, den Herr Dr. Halbach schon angesprochen hat. Wir wollen natürlich jetzt auch die aserbaidschanische Sicht mal hören. Aserbaidschan ist ja ein aufstrebendes, man muss sagen, ein reiches Land mit sehr vielen Bodenschätzen, das in den letzten Jahren sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Wie sehen denn die Menschen in Baku oder in anderen Teilen des Landes den Konflikt und welche Lösung kann man sich von dieser Seite vorstellen?
Ja, vielen Dank. Erstens, was die Öffentlichkeit in Aserbaidschan über die Lösungsperspektiven des Konflikts denkt, dazu möchte ich ein paar Sätze sagen. In Aserbaidschan, in der aserbaidschanischen Öffentlichkeit wird, also in den Medien wird das Thema Bergkarabach fast täglich diskutiert. Es gibt keine Zeitung in Aserbaidschan, die jeden Tag sich dem Thema Bergkarabach zuwendet. Also es gibt jeden Tag einen Artikel, egal über die Geschichte oder über die Verhandlungsstand, über die Lösungsperspektiven dieses Konflikts. Man kann jeden Tag in den Zeitungen oder im Fernsehen darüber etwas lesen oder hören. Was das Lösungsmodell angeht, ich würde sagen, dass die Mehrheit der Aserbaidschaner, fast vielleicht auch alle, die Meinung vertreten, dass der Konflikt im Rahmen der territorialen Integrität der geltenden Grenzen Aserbaidschans gelöst werden soll. Das ist also die herrschende Auffassung in Aserbaidschan. Aber was überhaupt die Narrativen oder die Denkweise oder die Erziehung zum Beispiel in den Schulen, in den Schulbüchern kann man zum Beispiel auf der Titelseite so einen Satz finden, zum Beispiel, dass den Kindern immer erwähnt wird, diese Tage darf man nicht vergessen und dann werden die Tage der Eroberung der aserbaidschanischen Gebiete in und um Bergkarabach aufgeführt, was meines Erachtens auch sich auf die Erziehung der Kinder auswirkt, dass man diese Gebiete dem Aserbaidschan gehören. Aber was ich selbst über diese Lösungsperspektiven denke, dann möchte ich erstens auf eine Meinung von Herrn Sogomonyan reagieren, indem er sagte, dass Aserbaidschan das Selbstbestimmungsrecht Bergkarabach ignoriert. Das ist nicht wahr, denn Aserbaidschan ignoriert nicht das Selbstbestimmungsrecht der Bergkarabach-Armenier, sondern ist nur einverstanden mit der Ausübung des sogenannten internen Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, Autonomiestatus wird dem Bergkarabach-Armenien sowieso seit Jahren angeboten. Es geht nur damit, dass die aserbaidschanische Regierung mit der Sezession, das heißt, in der völkerrechtlichen Literatur wird das als äußeres Selbstbestimmungsrecht bezeichnet, Aserbaidschan ist nur damit nicht einverstanden. Was überhaupt ich glaube, bei der Lösungsperspektiven des Bergkarabach-Konflikts seit dem Beginn, seit der Einführung des Konflikts, muss man zwischen zwei Aspekten unterscheiden. Rechtlich gehört Bergkarabach und natürlich auch 7 umliegende Bezirke dem Staatsgebiet Aserbaidschan. Dies wurde in zahlreichen Beschlüssen der internationalen Organisationen wie der Sicherheit der Vereinten Nationen, der OSZE, des Europarats und vielen, auch der GUS, der Gemeinschaft unabhängigen Staaten, wurde mehrmals hervorgehoben und wiederholt. Und es gibt auch, ich will das jetzt nicht näher ausführen, im Völkerrecht weitere Grundsätze, dass die in dem Fall im Konflikt mit Bergkarabach Armenien die territoriale Integrität Aserbaidschan unterschätzt. Es gibt sehr viele Nachweise dafür. Ich kann nur ein einziges Beispiel nennen. Die EU-Untersuchungskommission, die im Dezember 2008 für die Südossetien-Konflikt eingesetzt wurde, hat deutlich und eindeutig gesagt, dass weder die Südosseten noch die Abchasen ein Recht auf Sezession haben. Und wenn die Entstehungsgründe dieser Konflikte, die ja mit der Auflösung der Sowjetunion verbunden waren, vergleicht, da gibt es nicht so große Unterschiede. Das heißt, wenn man das auch auf den Bergkarabach übertragen würde, dann würde man auch zum Ergebnis kommen, dass Bergkarabach-Armenien auch kein Recht auf Sezession haben. Also soweit erstmal.
Vielen herzlichen Dank für diese Stellungnahme. Wir werden auf die Frage von der inneren und äußeren Unabhängigkeit, Selbstbestimmungsrecht sicherlich nochmal zurückkommen. Ich möchte an einem Punkt anknüpfen von Dr. Sogomonyan, der gesagt hat, dass er nicht besonders daran glaubt, dass es bald eine Lösung gibt dieses politischen internationalen Problems, sondern dass man erstmal die Voraussetzungen schaffen müsste, indem man das Interesse auch an einer Verbesserung der Beziehungen schafft und erstmal Basisarbeit und ein Interesse an einem kulturellen, vor allen Dingen auch an einem wirtschaftlichen Austausch schafft. Da würde ich gerne bei Herrn Mamadov nachfragen, besteht dieses Interesse auch von der aserbaidschanischen Seite oder ist Aserbaidschan damit seinen Bodenschätzen in der Situation zu sagen, wir können auch weiterhin ein schlechtes Verhältnis zu Armenien uns wirtschaftlich leisten und die Armenier sind vielleicht darauf angewiesen, aber wir nicht. Wie sieht man das in
Aserbaidschan? Da würde ich ein Interview vor 2 Tagen mit dem aserbaidschanischen Außenminister Herrn Mamadiarov zitieren. Da hat er dem Treffen in der OSZE-Außenminister in Almaty am 16. und 17. Juli und nach diesem Treffen hat er 2-mal gesagt, dass wenn Armenien mindestens 5 Gebiete um Bergkarabach befreit, dann ist die Aserbaidschanische bereit, alle Kommunikationen zu Armenien zu eröffnen. Das heißt, Aserbaidschan würde im Falle der Befreiung von diesen 5 Gebieten alle Beziehungen, inklusive der wirtschaftlichen Beziehungen zu Armenien, eröffnen, sodass man davon ausgehen, dass diese Aussage schon dafür spricht, dass Aserbaidschan bereit ist, also im Falle der teilweisen Lösungsperspektive sogar diese Kontakte aufzunehmen.
Ja, Herr Dr. Halbach hat ja schon gesagt, dass es natürlich ein Problem ist, unter konkreten militärischen Drohungen einen solchen Rückzug zu verlangen. Aber ich möchte trotzdem nochmal bei Dr. Sogomonyan nachfragen. Wie ist das denn aufgenommen worden, dieser Vorschlag? Und wäre die armenische Regierung in der Lage, auf so eine Frage vielleicht einzugehen? Oder gibt es eine konkrete Reaktion schon darauf?
Dieser Vorschlag ist nicht neu und dieser Vorschlag entspricht natürlich nicht der Realität und ist vollkommen realitätsfern, weil die Gebietsaustausche oder irgendwelche Kompromisslösungen müssten ein Teil eines gesamten Pakets sein. Wenn die wichtigste Frage, das heißt die Statusfrage vom Bergkarabach, und die Sicherheitsfrage der Bevölkerung nicht gelöst ist, kann man nicht über Einzelheiten oder Kompensierungen sprechen. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass auch einige Gebiete vom Bergkarabach unter aserbaidschanischer Kontrolle sind, wo früher kompakt armenische Bevölkerung gewohnt hat. Und man kann natürlich nicht mit Luftwaffe die friedliche Bevölkerung bombardieren und danach in wenigen Jahren dann sagen, wissen Sie, geben Sie dann die 5 Gebiete zurück und wir eröffnen die Straßen und die Kommunikation. Das ist natürlich nicht realisierbar. Und was das Thema territoriale Integrität angeht, was Herr Mamadov angesprochen hat, dass es von unterschiedlichen Organisationen bezeugt ist, territoriale Integrität von Aserbaidschan hat nichts mit dem Selbstbestimmungsrecht der Bergkarabacher zu tun. Das heißt, Bergkarabach war nie Teil eines unabhängigen Aserbaidschan. Weder Anfang des 20. Jahrhunderts noch nach dem Zerfall der Sowjetunion. Es hat sich losgelöst von der Sowjetunion gemäß dem Austrittsgesetz vom 3. April 1990, das jeder Republik und Einheit in der Sowjetunion das Recht zu Selbstbestimmung und weiteren Referendum zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts gewährt hat. Und wenn die internationalen Organisationen einfach erwähnen, die territorielle Integrität von Aserbaidschan wird geschützt, das heißt noch nicht, dass Aserbaidschan diese territoriale Integrität gegenüber Bergkarabach auch gilt. Und das wären dann meine Antworten und ich möchte einfach sagen, dass man einfach konsequent hier in dieser Sache vorgehen sollte und hier zu sprechen, dass man Gebiete austauschen kann, das ist nicht realistisch, weil die Bevölkerung glaubt einfach nicht. Das Haupthindernis ist die Hauptkonfliktpartei, das heißt Bergkarabach. Sie ist von den Verhandlungen ausgeschlossen. In diesem Fall kann man nicht von einer endgültigen Lösung sprechen, wenn auch die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan zu einer Lösung kommen. Da könnte sich auch herausstellen, dass das Volk von Bergkarabach, die Bevölkerung, gegen diese Lösung ist. Dann ist das auch nicht zu realisieren. Und da müsste man an erster Stelle daran denken, dass möglichst früh Bergkarabach war ja Partei und hat auch mehrere Abkommen zum Waffenstillstand mit Aserbaidschan während des Krieges unterzeichnet. Der Verteidigungsminister von Bergkarabach, der Präsident von Bergkarabach und Mitte der 90er Jahre ist plötzlich Karabach von dem Verhandlungstisch ausgeschlossen worden. Und da ist der wesentliche Punkt, warum wir nicht vorankommen. Man müsste sitzen und mit den gewählten Vertretern des Volkes von Bergkarabach sprechen und versuchen, zu einer Lösung zu kommen.
Das heißt, das will ich nochmal festhalten, es gibt einen grundsätzlichen Dissens um die Frage, ob Bergkarabach Teil von Aserbaidschan ist, nachdem die Sowjetunion auseinandergefallen ist und die internationale Gemeinschaft tendiert eher dazu zu sagen, territoriale Integrität Aserbaidschans umfasst auch Bergkarabach und die armenische Position ist natürlich die, die Sie gerade dargelegt haben, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion dort aufgrund der rechtlichen Regeln, die da für die Sezession von einzelnen Subjekten der Sowjetunion galten, eben dort auch gegelten und golden haben und damit eine rechtlich einwandfreie Abtrennung von Bergkarabach auch aus der aserbaidschanischen Sowjetrepublik auch erfolgt ist. Das will ich auch erstmal nur so stehen lassen. Ich weiß, das ist ein sehr strittiger Punkt. Und man könnte da jetzt, da wir ja auch zwei Juristen hier haben, könnten Sie sicherlich sehr, sehr weit dort einsteigen. Ich möchte aber zunächst nochmal zur sogenannten Realpolitik zurückkehren und Dr. Halbach nochmal um eine Einschätzung bitten. Am Anfang des Konflikts war ja so, dass Armenien in diesen Konflikt zwischen Bergkarabach und den aserbaidschanischen Truppen eingegriffen hat, die Gebiete von Bergkarabach und auch diese neuen Provinzen von Aserbaidschan, die eigentlich nicht dazugehören, besetzt hat. Das heißt, da gab es eine militärische Übermacht auch von Armenien. Inzwischen ist jetzt durch die wirtschaftliche Entwicklung mit dem Öl und sehr, sehr hohe Rüstungsausgaben auf der Seite von Aserbaidschan dieses Verhältnis der Kräfte verändert worden. Wie stark wirken denn die militärischen Kräfteverhältnisse auf diesen Konflikt und ist unter diesen akuten Drohungen eigentlich eine politische Lösung eher unwahrscheinlich geworden in den letzten Monaten?
Ja, also auf den ersten Blick hat Aserbaidschan natürlich schon eine militärische quantitative Überlegenheit erlangt. Es hat einen Militärhaushalt von annähernd zwei Milliarden US-Dollar entwickelt und damit den Gesamthaushalt Armeniens bei weitem überholt. Aber die quantitative Überlegenheit war auch schon beim Ausgang des Karabach-Konflikts Anfang der 90er Jahre da. Rein waffenmäßig war die aserbaidschanische Seite auch damals überlegen. Dennoch hat seit 1993 die armenische Seite militärisch die Oberhand gewonnen. Von daher weiß ich nicht, wie stark dieses rein quantitative Argument ins Gewicht fällt. Auf der armenischen Seite muss man berücksichtigen, dass einfach der Selbstverteidigungswille, also auf der Karabach-Seite, der Selbstverteidigungswille da ist. Da geht es um Leben und Tod. Für Aserbaidschan geht es im Wesentlichen um Territorium, um territoriale Integrität. Auf der Karabach-Seite geht es um elementare Selbstverteidigung. Und ich glaube, Aserbaidschan sollte wirklich nicht mit einem Blitzkrieg rechnen. Wenn es wirklich zu einer Wiederauflage militärischer, wirklich zu einem Rückfall in einen zweiten Karabachkrieg käme, wäre das kein Fünf-Tage-Krieg wie zwischen Russland und Georgien. Das wäre eine sehr viel härtere Auseinandersetzung, sehr viel längere Auseinandersetzung. Von daher würde ich auch angesichts der Zahlen, die der Militärhaushalt Aserbaidschans, aus dem Militärhaushalt Aserbaidschans bekannt ist, da nicht auf eine klare und deutliche Überlegenheit setzen. Aserbaidschan würde gerade, Sie haben ja auch die Entwicklung in Aserbaidschan angesprochen, Aserbaidschan hat in den letzten Jahren mit die höchsten Wachstumsraten weltweit gehabt, zumindest aber im Gussraum gehabt, und hat auch die Wirtschaftskrise, ist offenbar dabei, auch die akute Wirtschafts- und Finanzkrise einigermaßen gut zu überstehen. Aserbaidschan würde diesen Energy Honeymoon aufs Spiel setzen mit einer Wiederaufnahme der militärischer Konfliktlösung im Falle Karabach.
Vielen Dank für diese Klarstellung, weil manchmal von Experten und sogenannten Experten eben auch einer militärischen Lösung regelrecht das Wort geredet wird und so als gäbe es einen Automatismus, der Militärhaushalt auf der einen Seite steigt an und irgendwann wird dann eine militärische Lösung wahrscheinlicher. Aber wie Sie gesagt haben, die erwartbaren Schäden und Konsequenzen, auch wirtschaftlichen Konsequenzen von so einer militärischen Lösung würden ja enorm sein. Die Frage würde ich gerne an Herrn Mamadov zurückgeben. Wie ist denn die Stimmung unter den Leuten, auch unter den Entscheidungsträgern? Sicherlich das Säbelrasseln, wie man so schön sagt, oder die militärische Drohung ist sicherlich auch ein Teil eines gefährlichen Spiels. Und die territoriale Integrität ist natürlich für ein Land eine ganz existenzielle und substanzielle Sache. Aber wie stark ist denn tatsächlich das Interesse an einer schnellen Lösung dieses Konflikts? Oder wäre man nicht vielleicht auf aserbaidschanischer Seite auch bereit, sich auf eine allmähliche Annäherung, auf eine pragmatische Annäherung an Armenien und vielleicht eine spätere Lösung auf einer wirtschaftlichen, für beide Seiten, positiven Grundlage dann irgendwie zu nähern? Wäre, also wie stark ist eigentlich der Drang in der aserbaidschanischen Öffentlichkeit nach einer schnellen Lösung?
Also aserbaidschanische Regierung verhandelt schon seit 16 Jahren in Bergkarabach-Frage und seitdem hat sich an der Haltung der aserbaidschanischen Führung nichts geändert. Das heißt, Aserbaidschan hat bisher immer die Unabhängigkeit Bergkarabach zurückgewiesen. Und wenn also die aserbaidschanische Öffentlichkeit ist schon sehr daran interessiert, dass der Konflikt rasch gelöst wird, denn es gibt Kinder, die in Flüchtlingslagern zum Beispiel geboren sind und Leute, die schon seit 16, 17 Jahren ihre Heimat nicht mehr sehen konnten. Das heißt, und darauf beruft sich ja auch, wenn man sozusagen auf der anderen Seite der Medaille diese Frage betrachtet, sagt ja die Bergkarabach-armenische Führung, dass Bergkarabach ist schon seit 19 Jahren unabhängig. Das heißt, es ist ein de facto Staat. Wir haben uns als ein Staat, als eine Regierung, als eine stabilisierte Regierung herausgebildet, sodass wir schon auch bald von der internationalen Gemeinschaft als unabhängiger Staat anerkannt werden können. Das zeigt auf der anderen Seite, dass die aserbaidschanische Öffentlichkeit sowie auch die aserbaidschanische Regierung daran interessiert ist, sobald sie möglich die eroberten Gebiete zurückzubekommen und die territoriale Integrität, wie ich schon vorhin erwähnt habe, des Landes wiederherzustellen. Aber da will ich noch ein sehr wichtiges Aspekt hinweisen, nämlich die Taktik besonders der Co-Vorsitzstaaten, der drei Co-Vorsitzstaaten der Minsk-Gruppe, nämlich Frankreich, Russland und USA. Wenn man die Erklärungen, insbesondere der Staatspräsidenten, beispielsweise im April vom Juli 2009 oder jetzt in Toronto im Juni 2010, da haben sie betont, zum Beispiel okkupierte Gebiete müssen zurückgegeben werden. Aber da konnte man am Tag der Veröffentlichung dieser Toronto-Erklärung auf der Seite des Kremls eine ganz andere Übersetzung dieses Dokuments finden. Das ist der erste Mangel bei der Verhandlungstaktik der Co-Vorsitzstaaten. Zweitens verlangen sie immer von den Parteien, Konfliktparteien, das heißt von Aserbaidschan und Armenien, die schnellstmögliche Vereinbarung über Grundsätze, aber zeigen keinen Weg. Und drittens, das ist auch im normalen Streitverfahren, auch zwischen den Bürgern, wenn zwei Personen über etwas streiten, da kann man doch nicht sagen, dass ihr dieses Problem selbst entscheiden sollt und dass ihr selber verantwortlich seid, sozusagen zu einer Vereinbarung, zu einer Einigung zu kommen. Das ist zum Beispiel bei den Verhandlungen in Bergkarabach-Frage zwischen Aserbaidschan und Armenien auch zu beobachten. Das heißt, wie können diese Parteien, wenn von außen kein Druck, sei es auf Armenien, sei es auf Aserbaidschan, ausgeübt wird, wie kann man denn in einem solchen Fall eine Einigung erzielen? Und ich bin als Jurist natürlich auch sehr interessiert daran, dass diese Frage nicht militärisch, sondern friedlich beigelegt wird. Deswegen habe ich zum Beispiel auch im November 2008 in Aserbaidschan einen Artikel veröffentlicht, dass diese Frage zwischen Armenien und Aserbaidschan dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorgelegt wird und dass dieser Gerichtshof verbindlich entscheidet, wem das Gebiet Bergkarabachs anhört. Das ist zwar politisch vielleicht ein bisschen riskant für beide Seiten, aber ich sehe im Moment keine andere Lösung. Verhandlungen werden wahrscheinlich nicht zu einer Einigung führen, aber wenn von außen ein Gremium, eine Instanz von oben mit Schwert sozusagen entscheidet, dass jetzt wird diese Frage so entschieden und die Parteien verpflichten sich, diese Verpflichtung zu erfüllen. Und ich bin auch deswegen sehr gespannt, was jetzt in zwei Tagen der IGH in Kosovo-Frage entscheiden wird, denn wie Sie wissen, 2008 hat die serbische Regierung den IGH um ein Gutachten ersucht, nämlich ob die Unabhängigkeitserklärung der Selbstregierungsverwaltungen des Kosovo völkerrechtmäßig waren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt der IGH sagen wird. Aber jedenfalls bin ich selbst persönlich für eine friedliche Lösung des Konflikts und am besten innerhalb des IGH.
Das ist ja vielleicht ein Punkt, wo Sie sich mit Herrn Dr. Sobomonian treffen würden, und das würde ich Ihnen gerne fragen. Sind Sie auch der Meinung, dass man eigentlich mehr Druck von außen bräuchte, tatsächlich zu einer Lösung zu kommen, nachdem jetzt 18 Jahre lang die beiden Länder nicht in der Lage waren, sich auf eine gemeinsame Sicht der Dinge oder wenigstens auf einen Kompromiss oder Schritte zu einer Lösung zu einigen?
Wissen Sie, ich bin nicht der Meinung, dass die drei Co-Vorsitzenden der Minsker Gruppe allein die Schuld tragen, weil es wird wohl Druck ausgeübt und sowohl auf Aserbaidschan als auch auf Armenien. Doch das hilft ja alles nicht, wenn die Parteien selbst die Lage erschweren. Das heißt, die Generation, es läuft auch in Armenien, haben wir auch ganz unterschiedliche destruktive und konstruktive Positionen. Doch man sollte es vermeiden, dass die neue Generation, die jetzt aufwächst, in eine Atmosphäre von Hass geprägt, in einer solchen Atmosphäre aufwächst. Und das, was man im aserbaidschanischen Fernsehen tagtäglich hört, da denkt man, jeden Tag beginnt jetzt Krieg und wir müssen jetzt an die Front. Und das schafft natürlich kein Vertrauen. Ich würde sagen, dass die aserbaidschanische Regierung ist zum Geisel der eigenen Propaganda geworden, leider. Sonst würden wir viel weiterkommen in den Verhandlungen. Weil wir leben in einer Region, wir können von hier nicht verschwinden. Wir müssen einen Weg für das Zusammenleben finden. Jedoch müsste man nicht wegrennen von der Realität und verhandeln mit der anderen Partei. Die Bergkarabacher und gibt auf der armenischen Seite fast genauso viel Flüchtlinge wie in Aserbaidschan. Nur der Unterschied ist, dass Armenien eine Integrationspolitik führt. Und in Aserbaidschan leben die Flüchtlinge in den Lagern, in Zelten, damit auch Propaganda geführt wird vor den internationalen Organisationen. Ich denke, man sollte natürlich die Zivilgesellschaft stärken und die zivilgesellschaftlichen Kontakte zwischen den zwei Ländern. Das hilft immer, die Probleme besser zu verstehen und gemeinsame Ansätze zu finden. Natürlich denke ich, dass es auch große geopolitische Interessen da sind. Es kann auch gut sein, dass die Parteien zu einem Kompromiss kommen und dann erst die drei Co-Vorsitzenden nicht einen gemeinsamen Nenner finden, welche Peacekeeping Forces zum Beispiel stationiert werden in dem Gebiet. Und das sind alles so einzelne Teile und das zeugt alles natürlich davon, dass wir eine ganz große Paketlösung brauchen. Teillösungen, irgendwelche Austausch von Gebieten, die jetzt unter aserbaidschanischer Kontrolle sind, gegen ein Gebiet, was jetzt unter karabachischer Kontrolle ist. Das sind nur Teillösungen, die sogar im Ernstfall auch Krieg provozieren können. Wir haben gesehen, dass im Ergebnis der Tatsache, dass der aserbaidschanische Präsident nicht zufrieden war während der Verhandlungen in St. Petersburg, plötzlich einen Tag danach eine Diversion stattgefunden hat an der Grenze und wir haben 5 Tote auf beiden Seiten. Das ist ein sensibles Thema. Wir sollten auf jeden Fall ernsthaft uns damit auseinandersetzen und keine Hassatmosphäre schaffen.
Ein ganz wichtiger Hinweis natürlich. Dr. Halbach, Sie haben jetzt die Stimmen aus der Region sozusagen gehört. Was raten Sie denn oder was fordern Sie oder was empfehlen Sie für die europäische Seite, sage ich jetzt mal, also für die deutsche und die europäische Außenpolitik? Sie haben sicherlich auch von Ihrem jungen Kollegen Stefan Meister von der DGAP gesehen, dass der auch eine Analyse, ein Reshaping der europäischen Politik, also eine Neugestaltung der europäischen Politik gegenüber diesem Konflikt fordert. Was meinen Sie, inwieweit muss sich die europäische Haltung hier verändern, in welche Richtung, um eine Lösung zumindest zu begünstigen?
Ja, zunächst mal hat sich die europäische das europäische Engagement auf dem Feld von Konfliktbearbeitung schon verstärkt nach dem Georgienkrieg. Europa hat ja am stärksten Position bezogen in diesem Kontext des Georgienkriegs 2008 mit den Waffenstillstandsverhandlungen unter Sarkozy, mit der Entsendung einer Beobachtungsmission an den administrativen Grenzen Georgien zu seinem abtrünnigen Landesteil mit einer Fact-Finding-Mission und so weiter. Und da ist eigentlich liegt die Erwartung nahe, dass sich Europa auch stärker für den Karabach-Konflikt engagiert, der, wie gesagt, brisant bleibt, der eben auch nicht zu den eingefrorenen Konflikten gezählt werden kann, sondern der durchaus auch umgeben ist mit militärischen Drohungen. Also Europa muss in jedem Fall diese militärischen Drohungen ernst nehmen, muss es in seine eigene Sicherheitspolitik und Südkaukasuspolitik mit einbeziehen. Und ich glaube, Europa muss sich noch verstärkt beschäftigen mit dem, was diese Konfliktstarre im Karabach-Konflikt verursacht. Nämlich mit den Mechanismen, die auch immer wieder in unserer Diskussion zur Sprache gekommen sind, mit dieser Geschichtspolitik, dieser Erinnerungskultur, diesen Hassgeschichten, die kursieren über den jeweiligen Gegner, mit diesen psychologischen Mechanismen der Opferfalle, der Geschichtsfalle, dem mangelnden Vertrauen auf beiden Seiten. Ein ganz wesentliches Merkmal im Karabach-Konflikt ist der Mangel an zivilgesellschaftlicher Beteiligung an der Konfliktbearbeitung. Der Konflikt wird auf ganz hoher diplomatischer Ebene bearbeitet, auf dieser Minsker OSZE-Ebene. Und das ist von diplomatischen Ritualen geprägt, das ist von einer teilweise absurden Geheimniskrämerei geprägt, das ist abgeschlossen gegenüber nachgelagerten Ebenen, zivilgesellschaftlicher Ebene. Da ist im Karabach-Konflikt ein großer Mangel da. Und ich glaube, in den Konflikt wird erst Bewegung geraten in Richtung friedliche Lösung, wenn diese Vertrauensbarrieren abgebaut werden. Wenn deutlich wird, wenn die Präsidenten, die sich ja angeblich auch schon nahe gekommen sein sollen auf einzelnen Verhandlungen, wenn die das umsetzen können gegenüber ihren Gesellschaften, ohne Gefahr zu laufen, als Kapitulanten dazustehen, wenn sie Kompromisse vermitteln sollen. Das ist der größte Mangel in diesem Konflikt, Vertrauen. Das Stichwort ist hier wirklich Vertrauen. Das wurde, glaube ich, von Herrn Zokomonjan genannt. Da könnte europäische Politik, wenn sie sich schon nicht zum Peacekeeping aufrafft, zu harten sicherheitspolitischen Handlungen wie Peacekeeping und so, sollte schauen, wo kann man da etwas unterstützen, was diese Konfliktstarre auflöst.
Das ist eine sehr gute letzte Frage, die ich jetzt gerne nochmal an Dr. Sogomonjan und Herrn Mamadov stellen würde. Wie sehen Sie es? Halten Sie zivilgesellschaftliche Projekte unter Umständen auch unter europäischer Vermittlung, also zum Beispiel Treffen, Seminare, Austausche auf neutralem Boden, zum Beispiel in der Russischen Föderation oder in Georgien oder in Europa, zwischen Akteuren der Zivilgesellschaft, zwischen jungen Experten, zwischen Vertretern von Opfern, Opferorganisationen. Halten Sie das für möglich? Haben Sie eventuell schon Erfahrung mit solchen Projekten? Und glauben Sie, dass es tatsächlich ein Beitrag wäre zur Bearbeitung dieses Konflikts, zu einer Vorbereitung einer möglichen späteren Lösung? Für ein Schlusswort vielleicht zuerst jetzt Herr Mamadov.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, es soll keine falsche Vorstellung vielleicht am Ende der Sendung entstehen, dass keine zivilgesellschaftlichen Kontakte zwischen Armenien und Aserbaidschan bestehen. Das ist nicht so. Also jedenfalls vor einer Woche habe ich zum Beispiel gelesen, dass eine Gruppe der aserbaidschanischen Journalisten nach Jerewan gereist sind und jahrelang werden die Kontakte auch in Jerewan und auch in Baku zwischen Aserbaidschaner und Armenier, also diese Kontakte finden schon statt. Es gibt zum Beispiel auch gemeinsame Buchprojekte, beispielsweise in 2006 erschienen Karabach-Konflikt einander verstehen. Ein aserbaidschanischer Politologe, ein armenischer Politologe, ein aserbaidschanischer Journalist, ein armenischer Journalist. Die vier Autoren haben dieses Buch geschrieben. Dann gibt es noch ein weiteres.
Und in welcher Sprache ist das erschienen?
Das ist in Russisch und in Englisch.
Okay.
Und ich erinnere mich, wenn ich mich nicht irre, waren wir sogar mit Herrn Dr. Sogomenyan vorletztes Jahr in Wien zusammen. Er kann mich korrigieren. Jedenfalls gab es dort von österreichischer. Genau, ja, da hatten wir auch zusammen mit armenischen Kollegen über die Lösungsperspektiven dieses Konflikts diskutiert. Und was noch wichtiger ist, die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die ja im Südkaukasus auch sehr aktiv engagiert ist, führt jedes Jahr Richterseminare, internationale Richterseminare auch für Armenien, Aserbaidschan und Georgien durch, wo armenische, aserbaidschanische und georgische Richter in einem Konferenzsatz sozusagen 2-3 Tage tagen und über aktuelle Probleme der Justiz diskutieren. Ich könnte dieses Beispiel noch weiter ausführen. Es gibt noch andere Projekte, Buchprojekte von Aserbaidschan und Armenien, sodass ich denn durchaus sehr optimistisch eingestellt bin, dass sobald der Konflikt gelöst ist, also diese zwischengesellschaftlichen Kontakte, das Vertrauen zwischen den Bevölkerungen kann man sehr rasch wiederherstellen. Man kann ja nicht vergessen, dass wir 70 Jahre lang innerhalb eines Staates gelebt haben und ich würde sagen, also mehrheitlich friedlich zusammengelebt haben, sodass auch die Praxis in der Vergangenheit vorhanden ist und die man auch künftig wiederherstellen kann.
Herr Dr. Sogomonyan, was sagen Sie dazu?
Zivilgesellschaftliche Kontakte halte ich für sehr wichtig und denke, dass die europäischen Institutionen sollten das noch mehr intensivieren. Manchmal wird einfach von der Tatsache ausgegangen, dass Kontakte zwischen Armenien und Aserbaidschanern nicht möglich ist und man sollte das besser lassen. Ich bin der Meinung, dass sollte man die eigenen Prinzipien mit Nachdruck also fördern und fordern auch von den Seiten, dass sie zusammenkommen. Und was ich empfehlen würde, dass die Europäische Union endlich Kontakte zu Bergkarabach herstellt und auch zu der dortigen Zivilgesellschaft. Bergkarabach ist sogar im EU-Rechtsanpassungsprozess viel weiter vorangekommen durch die Integration an den Rechtsraum von Armenien. Im weitesten Sinne ist ja das Gebiet praktisch rechtlich, wirtschaftlich in den Rechtsraum Armeniens integriert worden. Und wenn man demokratische Wahlen durchführt in Bergkarabach und plötzlich Kritik von der EU-Seite hört, das kann man natürlich auch missverstanden werden. Ich denke, dass die Bevölkerung dort sollte auch ernst genommen werden und auch in diese Prozesse, in diese Kooperation hineinbezogen werden. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch den Europäischen weggehen sollten, dass die Feindschaften durch wirtschaftliche Kooperation und zivilgesellschaftliches Engagement zu überwinden.
Das ist für ein sehr schwieriges Gespräch, für ein sehr schwieriges Thema, trotzdem ein sehr passendes und schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch, für Ihre Beiträge und für die Ruhe, in der Sie hier sehr gegensätzliche Positionen vorgebracht haben und gegenseitig sich auch haben gelten lassen. Das ist sicherlich vorbildlich und ein positives Zeichen. Und danke auch insbesondere für die Hinweise auf die zivilgesellschaftlichen und insgesamt auf die zivilen Wege, die eben zu einer Konfliktlösung weisen und alle Versuche durch Geschichtspolitik hier einen kleinen Vorteil zu erlangen oder aber gar durch Drohungen irgendwie etwas zu erreichen, führen eben nicht zu einer Lösung, sondern zu einer weiteren Verschärfung und Verfestigung dieses Konflikt. Damit bedanke ich mich nach Jerewan und nach Berlin und wünsche vor allen Dingen auch viel Erfolg bei der Arbeit an den unterschiedlichen Stellen für die Lösung dieses Konflikts. Vielen Dank.
Danke. Wiedersehen.
Danke, wiedersehen.